Und wenn man den Menschen ins Gesicht schaut, weiß man beim Probieren, er liebt den Wein, er liebt den Wein nicht. Er ist irritiert, er ist begeistert, er ist neugierig, das schmeckt ihm überhaupt gar nicht. Dann muss man nicht so tun, als wäre das der beste Wein der Welt, weil das tatsächlich ist. Sondern da muss man genau an sich arbeiten und sich daran erinnern, wie hat denn dir dein erster Rotwein aus Bordeaux geschmeckt? Mouton Rothschild, 1975. Bin nach Hause gegangen und gesagt, Mutter, der schmeckt wie Essig. Das kannst du nicht trinken. Ich kann mit Stolz heute sagen, dass ich in der Tat angefangen habe, in Deutschland diese sogenannten Weinmenüs zu kreieren. Das bedeutet, Weine glasweise zu servieren in Verbindung mit einer Speise im Menü.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Paula Bosch. Sie war Deutschlands erste Sommeliere und hat mit ihrem Wissen, ihrer Haltung und ihrem Pioniergeist die Weinkultur hierzulande entscheidend mitgestaltet. Über viele Jahre hinweg war sie eine feste Größe in der Spitzengastronomie, arbeitete mit renommierten Köchinnen und Köchen zusammen und galt als leidenschaftliche Botschafterin für die Vielfalt des Weins. Immer mit einem feinen Gespür für Menschen, Aromen und das richtige Maß. Ich wollte von ihr wissen, was einen wirklich guten Wein ausmacht, wie man Geschmack erlernt und warum Zuhören und Neugier manchmal wichtiger sind als jede Regel. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Paula, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im Weinclub in München treffen können. Im Keller, im Tresorraum haben wir uns hier quasi eingesperrt. Die Tür ist zum Glück noch offen, aber dafür haben wir einen guten Wein vor uns stehen. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier sein darf. Und du weißt ja inzwischen auch, dass dieser Raum hier mein Lieblingsplatz im Jurs ist. Ich sitze hier gerne, weil A, ist er schön. Zweitens ist das irgendwie so etwas wie mein Oval Office und ich bin hier so quasi entre nous schon zu Hause und wenn wir hier eine Weinprobe machen können, ist das sicherlich hochinteressant und schön, aber einen Podcast habe ich jetzt hier noch nicht aufnehmen dürfen. Premiere für mich sozusagen. Ich freue mich drüber.
Ich mich auch. Und wir haben gerade schon angestoßen, vielleicht für diejenigen, die jetzt natürlich ganz neugierig sind, was wir denn da überhaupt trinken, gerade wenn ich mit dir zusammensitze. Kannst du uns mal ganz kurz nochmal sagen, was wir da im Glas haben?
Ja, das können wir schon, ganz gerne. Wir haben etwas Besonderes, habe ich mitgebracht, von einem Land, was als Urlaubsland schon sehr beliebt und berühmt ist, aber doch noch nicht so als Weinland, nämlich Kroatien. In diesem Fall ist es von der Halbinsel Istrien, aus dem nördlichen Teil Istriens, aus dem Hause Koronika, eine Malvasia-Rebsorte. Nichts Süßes, sondern etwas vollkommen Trockenes. Die Malvasia ist in Istrien zu Hause, wächst auf der sogenannten Terra Rossa, wie ihr roter Kollege oder Bruder oder Partner, wie auch immer, die sogenannte Rebsorte Terran. Und sie bringen hier hervorragende Ergebnisse im ganz frischen jugendlichen Bereich, wenn man jetzt 24 trinken würde. Ich habe für dich eine etwas gereiftere Flasche, nämlich aus 2019 geöffnet, um diesem Vorurteil auch ein bisschen entgegenzuwirken, dass diese Weine nur jung getrunken werden sollen und frisch. Nein, sie hat so eine wunderbare Säure, die zu diesem etwas mittelkräftigen bis kräftigen Körper, hier haben wir 13 Volumenprozent Alkohol, Es ist eine Selektion, die Grannmalvasia wird sie dann im Hause Koronika genannt, die etwas mehr Stoffigkeit mitgebracht hat. Und so habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt dazu noch ein Gericht hätten, wie einen Spargel zurzeit mit einer Sauce Hollandaise oder mit einer geklärten Butter, wäre das ein idealer Partner, weil es ist eine Rebsorte oder ein Wein, der in diesem Fall eben mehr als dienender Partner unterwegs ist, sich anpassen würde und das Gericht untermalen würde, ihm ganz einfach eine wunderbare Begleitung wäre und für unser Gespräch auch ein Wein, dem man sich nicht unbedingt widmen muss, sondern er fordert uns und sagt, hallo, hier bin ich, nimm mich. Und das finde ich an einem Wein einfach etwas besonders Gutes und Schönes, dass er mich fordert und mich anspricht und nicht ich immer den Leuten, die vor mir sitzen oder denen ich das erklären muss, alles erzählen muss, was ich in dem Wein finde und entdecke, sondern ich glaube durchaus, dass ein Wein, der ein paar, eine Rebsorte, die ein paar Jahre Reife auf dem Buckel hat, dass sie so viel Persönlichkeit mitbringt, dass sie für sich selber sprechen kann. Und du entscheidest dann für dich, mag ich oder mag ich nicht. Weil das ist ja das, meine ich, A und O beim Weintrinken überhaupt. Nicht ich sag dir, dass du den Wein zu mögen hast, sondern ich frage dich, magst du das oder magst du es nicht? Und ein Treffer wäre, wenn du sagen würdest, ja, das mag ich.
Ich mag den auf jeden Fall. Also insofern ein Treffer an dem Punkt.
Das freut mich sehr.
Mich auch. Und du hast ja schon ganz, ganz oft erzählt, wie du überhaupt zu dem geworden bist, was du bist und wie du zum Wein gekommen bist. Am schönsten fand ich die Anekdote, dass eigentlich ein Coca-Cola-Verbot daran schuld ist.
Ja.
In deiner Kindheit und du dann die Weinflasche stattdessen in die Hand genommen hast, ohne zu wissen, was da drin ist. Aber ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal über Wein reden, sehen und hören natürlich auch. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo du anfängst, über Weine zu sprechen und dann auch dich da so ein bisschen positivsten Sinne in Rage redest, dann kommt auf einmal so ein Funkeln in deinen Augen und du bist auf einmal mit voller Leidenschaft und Herzlichkeit dabei. Und deshalb, eine Frage muss ich dir zu der Geschichte insofern schon stellen, nämlich, gab es denn so einen Moment, an dem du gemerkt hast, dass es wirklich meine Leidenschaft, also wo das von, okay, das könnte vielleicht irgendwie ein Berufsfeld oder wie auch immer sein, sondern wo du wirklich gemerkt hast, okay, das ist wirklich das Lebensthema sozusagen von mir.
Ja und nein. Das erste Thema war, überhaupt in die Gastronomie zu gehen, zu kommen. Das liegt oder lag schon an meinem Elternhaus durch diese gelebte Gastfreundschaft. Immer Gäste im Haus zu haben, Gäste zu bewirten, ihnen natürlich zu trinken zu geben und wenn es sein sollte, auch etwas zu essen. Das habe ich aber auch schon gelebt, weil ich in meinem Vorschulalter im Kinderheim gelebt habe und dort vieles, so wie im Kindergarten eben mitbekommen habe, das Miteinanderleben, das um mich herum haben, in diesem Fall waren es die Kinder, später waren es eben dann in der Schule die Klassenkameraden. Ich wollte immer Geselligkeit um mich haben, auch dann die ganze Rasselbande zu Hause und dann eben später die Gäste um mich herum. Und wenn keine da waren, was ist denn heute los? Nichts. Irgendwie tote Hose. Das war nie so mein Ding. Ich hatte immer gerne Bewegung. Und da war natürlich dann schon die Frage in der Schule, was mache ich danach? Und da wir von zu Hause aus eben auch oft an den Wochenenden an den Bodensee gefahren sind und in die Berge, ins Voralpenland, war auch der zweite schneidende wichtige Punkt, der dazu gehört, in die Gastronomie zu gehen, ist das Reisen. Und das ist natürlich durchaus möglich, wenn man in der Gastronomie einen Job annimmt. Ich wollte mal Hoteldirektorin werden. Dann kann man ein Hotel nach ein paar Jahren wechseln und geht dann von Frankfurt geht man dann nach Singapur und von Singapur geht man nach Dubai und von Dubai geht man dann eben nach Südafrika und so weiter und so fort. Das hat also meinem Ziel dann schon ein bisschen entsprochen, aber was eigentlich dann wirklich den Ausschlag dazu gegeben hat, diese Direktorenposition war mir dann doch zu anstrengend und nicht mit dem verbunden, was ich eigentlich hauptsächlich wollte. das war das Thema Gastronomie, Essen und Trinken. Weil das habe ich doch von zu Hause am besten kennengelernt, besonders eben die Weinszene. Unser Weinkeller war so schlecht nicht bestückt, allerdings mit Süßweinen, die mir in der Jugend eben viel Freude gemacht haben, auch wenn ich immer nur ein Schlückchen bekommen habe. Prahlen hin, prahlen her in der Schule, ich trinke nur Wein, was natürlich nicht der Fall war, aber ich bin mit Wein in frühen Jahren eben in Kontakt und Verbindung gekommen und hatte in der Gastronomie das im Ohr und im Kopf. Und so habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass es Sommeliers gibt. Ich habe längst eine Ausbildung als ganz einfach als Kellnerin, sprich damals hieß das Hotel- und Gaststättenfachfrau, mitgemacht und bekam dann zu hören, zu lesen und zu sehen, ja, da gibt es ja jemanden, den nennt man Sommelier. Eine weibliche Form gab es davon überhaupt nicht. In Frankreich natürlich. Frankreich war damals dann natürlich mein Lieblingsland. Das war die Gastronomie schlechthin. Und wie ich dann mitbekommen habe auf der ersten Weinkarte in meinem Ausbildungsbetrieb in Heidelberg, da gibt es ja Weine von Rothschild und Co. und Krug-Champagner. Nie etwas davon gehört und gelesen, aber für Hunderte von D-Mark, ich bin nach Hause und habe das erzählt. Und die Süßweine aus Bordeaux, Château Yquem, ich konnte es ja gar nicht aussprechen, weil mir die Schule schlicht und ergreifend im Französisch und Englisch Sprachen überhaupt nicht so gefallen hat. Ich war keine fleißige Schülerin. Also habe ich festgestellt, was ich für Riesendefizite hatte und habe mich auf den Hosenboden gesetzt und habe erstmal das gelesen und gelernt, wie eben andere, meinetwegen Romane wie Jerry Cotton und dergleichen gelesen haben. Und so fand ich in der Gastronomie praktisch und theoretisch das, was eigentlich mein Alltag zu Hause erstmal in ganz selbstverständlicher Art und Weise begleitet hat, fand ich ja ein Ziel, eine Erfüllung, ein Punkt, wo ich sagen konnte, ja, das mache ich. Und wie ich dann festgestellt habe, was man da alles machen kann, habe ich mich, nachdem ich ein Jahr Auszeit hatte in einer Konditorenfamilie in Heidelberg, habe ich mir überlegt, so, jetzt mache ich eine Lehre und habe das angefangen. Und da habe ich mich dann spezialisiert danach, weil ich die Weinkarte sehr liebte und den Weinkeller, den Oberkellner immer wieder als Frau ausgetrickst habe, dass ich das auch mal probieren durfte. Und dann nach Hause kam es, stell dir vor, gestern habe ich einen Mouton Rothschild getrunken, 400 D-Mark die Flasche, der war so sauer wie Essig. Wie, der war so sauer wie Essig? Ja, das konnte man gar nicht trinken. Warum? Weil ich natürlich dieses Süßwein trinken von zu Hause gewohnt war. Ja, meint meine Mutter, also da musst du unbedingt natürlich auch wissen, was dahinter steckt. Es muss einen Grund haben, warum die Leute so viel Geld dafür bezahlen. Und so bekam ich dann die entsprechende Literatur geschenkt. Ich habe natürlich entsprechende Literatur gekauft. Und das war Schritt für Schritt. Kein Internet, kein Handy, kein dies, kein das, kein jenes. Also ich meine, das war schon eine sehr schwierige Zeit damals noch, eine sehr schöne Zeit. Aber ich erinnere mich dann auch an Menschen wie an Tino Davidoff, der in meiner ersten Zeit als Sommeliere auf meiner Laufbahn im Beginning im Intercontinental Hotel in Köln gewesen ist und einen Zigarrenabend gemacht hat. Das war für mich begeisternd. Ich war Feuer und Flamme. Hat mit Wein nichts zu tun gehabt, aber mit Genuss. Und ich kannte natürlich das ganze Zigarrenprogramm rauf und runter. Chateau Margaux, Latour und. Ich wusste zudem alles zu sagen. Und der Davidoff war so begeistert und hat mir dann ein Buch von sich geschenkt und hat das gewidmet, mir gewidmet mit der Frage, dass ich also wahnsinnig viel über Chateau Latour und weiß der Teufel was alles kenne und weiß, aber weiß ich denn überhaupt auch über den Wein? Er wünscht mir viel Freude bei der Ausbildung, beim Probieren und Studieren. Und sowas hat mich dann natürlich auch bewegt und begeistert und angespannt, da weiterzumachen. Und so kam eins zum anderen und plötzlich habe ich dann festgestellt, ja, es ist ja schon was Besonderes. Ich bin da ja als Frau ganz allein. Mir war das nicht so von Bedeutung, wie man heute mit dem Gendern dergleichen natürlich Schwierigkeiten hat und mit der Besetzung, dass man eben auch genügend Frauen in einem Raum oder in einer Firma oder hat. Für mich ist das von immenser Bedeutung, dass das weitergeführt wird. aber mir war das damals nicht bewusst. Ich habe mich mit diesem Thema nie auseinandergesetzt gehabt, weil ich auch die Sorge nicht hatte. Ich weiß, dass das in Amerika sehr viel schwieriger ist, Sommelier zu sein im Gegensatz zu hier. Es hat bei mir lange gedauert, bis ich die weibliche Form überhaupt verwendet habe, weil es eben im Sprachgebrauch nur eine männliche Form, den Sommelier, gegeben. Und da war ich mir nicht so sicher, ob das denn richtig ist, weil weder in einem Larousse noch in einem anderen Lexikon in Frankreich gab es diese feminine Form. Und so habe ich lange einfach damit Zeit verbracht, mich um die Weinwissenschaft zu kümmern, um den Wein selbst, um Geruch und Geschmack, und meine Leidenschaft war nun mal Frankreich. Und so habe ich auch damals angefangen in der Gastronomie, als man, vielleicht erinnerst du dich an die Zeit, als Beaujolais Primeur en vogue war, immer im November in der ersten Woche, wie der nach Europa, sprich nach Deutschland, gekarrt worden ist. Und man hat sich voll und zugeschüttet mit diesem Getränk, der damals sicherlich nicht so schlecht war, wie er später über Jahre hinweg wurde und dann den armen Bauern in Beaujolais letztendlich danach die Existenz schon fast gekostet hat, weil das niemand mehr trinken wollte. Heute kommt es wieder. Aber es war dann auch die Zeit, wo man Chablis und Parfumé und Sancerre getrunken hat, ohne dass die Leute wussten, was das für Rebsorten sind, weil es gar nicht auf der Etikette stand. Und ich habe da festgestellt, was ich alles weiß, das ist ja genau das, was man den Leuten vermitteln sollte. Und das hat mir dann in meiner Ausbildung und in der Zeit danach ganz einfach den Weg bereitet und die Möglichkeit gezeigt, was da für ein Potenzial noch in der Gastronomie ist, außer den Beruf des Servierens, sprich des Kellnerns, auszuführen. Ich wäre auch gerne in die Küche gegangen, weil ich ganz gerne koche und auch, glaube ich, gut kochen kann. Aber ja, der Job ist sehr viel schwerer, wobei Sommelier sein auch ein irrsinnig schwerer Job ist, wenn man ihn ernst nimmt. Aber Köchin zu sein, finde ich schon etwas ganz Besonderes. Und ist ein wirklich harter Beruf. Und sich auch gegen die Männerwelt zu behaupten, das war damals ja noch wahnsinnig schwierig, viel schwieriger als heute. Ich habe allein, dass ich die 2 Monate in der Küche verbringen durfte, mit dem Küchenchef schon Ärger genug gehabt, dass der mich überhaupt akzeptiert hat. Ich hätte mich eigentlich in der Umkleide von den Herren umziehen müssen. Nur da ich in dem Hotel auch ein Zimmer hatte und dort gewohnt habe, war das möglich, dass ich mich woanders da umgezogen habe in der Zeit, wo ich eben mein Praktikum in der Küche machen durfte. Und so habe ich schon gemerkt, dass die Sommelier einfach der bessere Job ist und habe mich damit eben auseinandergesetzt in erster Linie in der Freizeit mit Learning, Learning, Learning. Ich habe Wein trinken gelernt im Kaufhof mit einem Herrn, der damals, der Herr Musiol, hat einfach das Programm von R&U, Reidemeister und Ulrich, der Kundschaft vorgestellt und ich war seine beste Kundin, immer am Montag, weil ich da frei hatte. Und ist es wieder soweit? Ja, es ist wieder soweit. Und ich habe mich dann da hinsetzen können und er hat mir alles, was er vorgeführt hat an dem Tag, Fläschchen für Fläschchen eben eingeschenkt. Ich habe das probiert und habe alles aufgeschrieben. Und wenn ich alles hatte, bin ich wieder vongelaufen, mir was erzählen lassen. So habe ich damals Wein gelernt. Das ist heute was anderes mit den Technikmöglichkeiten, die wir haben. Du kannst es im Internet erstmal dein Wissen holen, relativ schnell. Ich habe eine große Bücherei, ich musste halt alles lesen. Das ist eine besonders schöne, aber auch, meine ich, eine wirkungsvolle Sache gewesen. Ich würde niemandem raten, auf Literatur zu verzichten, weil was man gelesen hat, bleibt letztendlich doch besser haften als das, was man gesehen und gehört hat. Ja, und so hat die Sommellerie für mich eigentlich angefangen, mit immer Blick nach Frankreich, mit dem Vorbild, was eben in Frankreich in Sachen Genusskultur passiert. Und meine Wege haben mich da auch oft hingeführt. Und ich habe dann auch die Sprache etwas gelernt, mit Kassetten auf dem Weg dorthin. So habe ich das mit Englisch gelernt und auch mit Italienisch. Aber es war halt immer ein Arbeitstag, 12 Stunden in der Gastronomie und mehr. Und der Rest der Freizeit eben war eine Investition in das, was danach gekommen ist, und sammelte sich dann so an Wissen an. Und letztendlich ist das bei herausgekommen, was mich dann dazu befähigt hat, eben als Sommelier in einem Restaurant nicht nur die Chefposition anzunehmen, sondern mich als solches auch zu behaupten, was dann dazu geführt hat, dass ich die erste Frau, nicht nur die erste Frau in Deutschland als Sommelier war, obwohl ich damals vom Präsidenten der Sommelierunion Kurt Fischer abgelehnt worden bin, in sein Restaurant überhaupt arbeiten zu dürfen. Es war unmöglich, das sind alles nur Herren. Ja, ist ja in Ordnung, aber das hätte man auch in einem anderen, höflicheren Gespräch mich wissen lassen können, nicht mich damit direkt zu konfrontieren. Das hat mich noch mehr dazu bewegt, erst recht weiterzumachen. Und da ich sehr nette Kollegen in dem Verein hatte, habe ich es doch letztendlich leicht gehabt, auch mit den Gästen, die das anerkannt haben, dass ich da einfach etwas machen möchte, was bei uns noch nicht bekannt ist, aber für sie hilfreich war, eben über das zu erfahren, was sie im Glas haben. Und da war eben natürlich Lernen, 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 Theorie in erster Linie und Praxis kam danach. Und meine hilfreichsten Persönlichkeiten waren dann eben Winzer, die mich gerne empfangen haben, die mir gerne gesagt haben, was sie machen, wie sie es machen. Und vor allen Dingen waren sie auch an mir deswegen so interessiert und so begeistert, weil wenn man aus der Gastronomie mit Rang und Namen kommt, wo ich überall gearbeitet habe, und dann eine Person sich für sie als Winzer interessiert und eben nicht alles besser wusste, wie das heute oft der Fall ist, sondern ich bin ja wissbegierig dorthin gekommen, quasi wie ein Student, und habe mir sagen lassen, was sie machen und was sie nicht machen, konnte ich ja erst später erfragen, als ich wusste, wo es hängt und wo es klemmt. Aber das war für mich schon eine ganz tolle Zeit auch. Ich möchte fast sagen, dass ich es doch relativ einfach gehabt habe. Natürlich ist aller Anfang schwer, aber es war eine wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte.
Aber das heißt, diesen, ich nenne es jetzt mal Geschlechterkampf, Rollenkampf, dieses Behaupten in einer Männerwelt war schon etwas, was du sehr bewusst führen musstest, oder war das eigentlich was, was dir dann erst währenddessen aufgefallen ist, dass du gesagt hast, oh Moment mal, die finden das jetzt vielleicht doch gar nicht alle ganz toll, wenn ich als Frau da komme?
Nein, ehrlich gesagt, nein. Ich bin da jungfräulich, treu, doof, wie auch immer man das nennen möchte, in diese Sache hineingegangen. Das ist mir gar nicht bewusst geworden, dass es in Frankreich keine Frauen gab, die diesen Beruf gemacht haben. Es war mir klar, dass ich Deutschlands erste Frau war und der Gourmillot das als solches dann auch herausgestellt hat. Klar war mein Chef, der Günter Scherer, im Viktorien in Düsseldorf, natürlich begeistert, dass er eine Jungsommeliere einstellen könnte. Aber die wichtigste Person in meinem Leben damals war der Food and Beverage Manager Gerhard Mitrowitz im Intercontinental in Köln, weil der gesagt hat, okay, eine junge Frau, die sich bei mir als Sommelier im Restaurant vorstellen und ihre Position dort einnehmen möchte. Ich habe einen Einkaufsmanager, der die Weine einkauft. Wenn sie ihn begleitet und auch nur was von Wein versteht, der hat von Erbsen, Bohnen und Schrauben eine Ahnung, aber doch nicht von Wein, dann kann das ja nur zum Guten sein. Der Typ kam aus dem Burgenland und hat das ganz pragmatisch gesehen, hat gesagt, ja, und dann ich kam da mit Hut und habe mir mit Hut vorgestellt, bestens gekleidet und habe also schon eine gute Figur da dargestellt. Da war der begeistert, dass er so jemanden einstellen kann. Der war auch von der Mentalität her, vom Marketinggedanken so weit, dass er gesagt hat, kann ich ja der Presse vorstellen, da haben wir was Neues, da haben wir was Besonderes und. Da war der ganz gut aufgestellt. Und der hat mich in diesem Sinne eingestellt und hat mich auch gefördert. Und dem Gerhard Mitrowitz habe ich viel zu verdanken in den ersten Jahren meiner Zeit als Sommelier, Jungsommelier im Interconti in Köln. Ohne ihn hätte ich, glaube ich, das Laufen in der Gastronomie so schnell nicht lernen können, weil der Konzern, das Intercontinental, war ein internationaler Hotelkonzern. Der hatte in Paris Hotels, der hatte überall Hotels, wo ich dann hinreisen konnte. Schilbis, der Getränkekonzern, gehörte da dazu, aus England. Ich durfte nach London, ich durfte nach Bordeaux. Die haben das alles bezahlt, die haben das gefördert. Und so konnte ich auch in den einzelnen Hotels, in Restaurants, dann bei meinen Kollegen zuschauen, als Gast einfach mal im Restaurant abends sitzen und dann essen und trinken, mir die Weinkarte studieren. Und ich habe mit dem Konzern im Rücken doch vieles lernen können und erfahren dürfen, auf Kosten derer, was heute jetzt nicht mehr so ganz einfach ist. Heute gibt es andere Möglichkeiten, da zu lernen. Aber für mich war das eine ganz besondere Sache. Und da war es eigentlich nicht die Frage, ob Männlein oder Weiblein, ganz im Gegenteil. Es war die Besonderheit, eine Frau zu haben. Und so wurde ich auch auf dem Teller herumgetragen, herumgereicht. Wir haben eine Frau, die das macht. Und wenn auch so der eine oder andere Gast schon mal gefragt hat, ja, mein Fräulein, dürft sie denn überhaupt schon Wein trinken? Dann sage ich, ja, das darf ich. Und wenn es um meine Mutter geht, die ist der Meinung, ich trinke schon ein bisschen viel. Ich probiere vielleicht zu viel, aber ich weiß ja, was Gesundheit verträglich ist und so. Über die Grenzen hinausschießen ist jetzt nicht mein Ding. Das kam später, dass man das auch geübt hat und praktiziert hat. Aber so habe ich angefangen und das wirklich mit einer wunderbaren Unterstützung im Rücken.
Aber man kann diesen Job doch eigentlich gar nicht machen ohne, also wenn ich dir so zuhöre, dann muss man ja eigentlich notorisch neugierig sein, um diesen Job machen zu können, oder? Weil man ja irgendwie unfassbar wissbegierig sein muss, um auch diese Extrazeit, die einem ja auch eigentlich gar nicht bezahlt wird, aufzubringen.
Also wenn du für eine Sache brennst, fällt dir es auch leichter, alles zu geben. Und ich habe alles gegeben, was ich hatte. Meine gesamte Freizeit habe ich dafür gegeben. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, einen Kerl zu suchen, der mich dann heiratet und ich versorgt bin. Ich Kinder in die Welt setze und alles ist gut. Es war nicht in meinem Kopf, Familie zu planen. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, das kommt nebenbei. Das kommt von alleine. Pustekuchen. Das muss man schon auch planen. Wenn du mich fragst, bereust du irgendetwas in deinem Leben, dann würde ich diese Sache anführen, dass ich mich darum nicht gekümmert habe, weil es mir hin und wieder schon fehlt. Aber ich bin so erfüllt mit dem, was ich mache, und war es damals auch, dass ich dafür gar keine Zeit hatte. Ich hatte auch keine Zeit, etwas zu vermissen. Also ich war mit dem, was ich hatte, wirklich glücklich und zufrieden. Und bin das am Ende im Nachhinein rückblickend auch damit zufrieden. Wobei ich natürlich den Leuten, die beides gerne hätte, schon raten würde, achte da rechtzeitig darauf, such dir einen Partner, der A, in einer anderen Berufssparte ist und das mitmacht, oder aber in derselben Sparte ist und ihr könnt euch gemeinsam gegenseitig ergänzen. Da muss man dann schon rechtzeitig ein Auge drauf werfen und das als Ziel nehmen und es nicht aus den Augen verlieren. Ja, das ist schon ganz wichtig. Die Gastronomie ist in summa summarum ein harter Job. Die Sommelerie ist es erst recht, weil wenn man es ernst nimmt, möchte man durch die ganze Welt reisen. Und du musst dir auch vorstellen, die Weinwelt war noch nie so groß wie heute. Du kommst überall hin und zwar relativ schnell. Und es gibt in ganz vielen Ländern, natürlich mit denen wir vor 20, 30 Jahren und länger gar niemals gerechnet haben. Für mich war die Weinwelt französisch. Die bessere Weinwelt war französisch. Dann wurde sie italienisch. Dann wurde sie von Haus aus, weil wir ja mit österreichischen Weinen sozusagen zu Hause gelebt haben, wurde sie noch österreichisch. Ja, also für mich war die österreichische Weinwelt im Süßweinbereich das Weinleben schlechthin. Und dann langsam kam erst Mitte der 90er in der Gastronomie dann der deutsche Wein auf und dann hat er auch ein Gesicht bekommen. Aber die Winzer haben lange daran arbeiten müssen, dass sie das Image deutschen Wein, das ja katastrophal war in den 70er, 80er Jahren, erstmal aufzupolieren. Winzer wie J.J. Brüm, also Johann Josef Brüm an der Mosel oder Wilhelm Haag, oder ja in Baden, ob das ein Joachim Heger war oder ob das ein Franz Keller gewesen ist, es ist völlig egal, Benno Salbei, die haben meine Weinwelt dann sozusagen geprägt, was den deutschen Weinbereich betrifft. Ein Bäcker im Rheingau unten, ein Bäcker, auch wie wir jetzt wieder kennengelernt haben, wenn es um deutschen Rotwein ging oder auch einen Fürst aus Franken. Das hat ja Jahre gedauert, bis die wirklich tolle Weine gemacht haben und bis sie passabel und waren und salonfähig wurden, ja, wie der Feinschmecker dann diese ganze Winzerschaft und Schar unterstützt hat und gefördert hat. Da war ich ja schon längst in der Gastronomie und habe mich eben erstmal mit Frankreich auseinandergesetzt. Bin jahrelang immer regelmäßig nach Italien gefahren, zur Vinitaly. Ich war zu den wichtigsten Weinmessen der Welt immer unterwegs und habe nichts und keine Gelegenheit an Weinproben ausgelassen, um nicht noch was Neues oder jemanden zu treffen, kennenzulernen. Und da ist ganz klar, die Weinwelt hat sich entwickelt und heute ist es wichtiger denn je, sich erst einmal zu konzentrieren auf ein Land. Ja, ich habe es damals zwangsläufig gemacht mit Frankreich und es kam immer wieder ein neues Land dazu, aber ich habe mich immer erstmal konzentriert auf eine Sache. Man hat dazwischendurch was anderes auch probiert, aber wenn ich sage Frankreich, dann meine ich Frankreich von oben nach unten. Champagne, Loire, Burgund, Bordeaux und dann viel später dann noch der Süden und das lange Dock. Ja, das ist natürlich ein Riesenland, aber trotz alledem immer eins Block nach dem anderen. Und so hat sich das dann eben auch konzentriert und sich besser in Gedanken und vor allen Dingen in Konzentration, in Nase und Gaumen festsetzen lassen und fest prägen können und auch ein Bild ergeben können. Ich hatte ja nicht die Möglichkeit, das ging ja erst nach den 80er Jahren, Robert Parker zu lesen, über den viele geschimpft haben. Ich habe von Robert Parker wie von Michael Portman gelernt, wie man über Wein spricht. Die Weinsprache für mich habe ich selbst entwickelt, aber aus deren Vorbild, aus deren Beispielen habe ich gelernt, wie man das macht. Und ich habe dann festgestellt, dass es nichts nützt, wenn ich wie Sie den Wein bewerte, weil ich mit mir selber sehr streng und ehrlich war und habe dann einfach erkannt, ich bewerte einen denselben Wein innerhalb von einer Woche mit einem Unterschied von 2-3 Punkten oft. Und wenn es nur einer ist, das ist eine Frage, wie hoch der Maßstab der Bewertung dann angelegt wurde, ja. Aber dass ich dann auch die Preisbenennung unterschiedlich eingeteilt habe, dass ich für einen Wein vielleicht 8 D-Mark bezahlt hätte und am anderen Tag waren wir 12 wert. Wissen Sie, das sind ja Welten zwischendrin. Und wenn du dann sagst, okay, heute ist es für mich nicht wichtig, ob ich 8 oder 12 Euro bezahle. Ja, damals war jede D-Mark schon von Bedeutung, wenn es darum gegangen ist, zu sagen, was kostet der Wein, ja. Und so habe ich dann für mich beschlossen, den schwierigeren Weg zu gehen und den Wein in Worten zu beschreiben. Und zwar so, dass man mich versteht und weiß, was ich damit meine, ohne dass ich ihn in das Korsett einer Bewertung packe. Und das hat dann damit angefangen, als ich sehr viel später, als ich von der Süddeutschen Zeitung gefragt worden bin, einen einzigen Wein meiner Wahl fürs Magazin der Süddeutschen Zeitung zu beschreiben. Das habe ich gemacht. Das war ein südfranzösischer Rotwein Château de Chaux unter 10 D-Mark damals. Und so wie ich das beschrieben habe in einem Kurztext, jetzt wenn ich dieses Kästchen anschaue, genauso in normalen Schreibzeilen im Blatt. Länger war der Text nicht. Und dann der Preis und wo man das kaufen kann, das war im Schacks Weindepot. Dieser Text hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und das war dann Freud und Leid zugleich. Ich wurde engagiert von der Süddeutschen, eine Kolumne zu schreiben. Und Fritz Eichbauer, mein Arbeitgeber damals im Tantris, der Senior war begeistert. Paula, das machen Sie selbstverständlich, brauchen Sie doch gar nicht fragen. Wenn die dazu schreiben, dass sie im Tantris arbeiten, ist alles okay. Dann gestatte ich ihnen auch die Nebenarbeit. Und so kam das und so habe ich eine Kolumne über Jahre dort schreiben können, dürfen, sollen, müssen, wie auch immer. Ich habe es dann mal ergänzt mit Eckhard Witzigmann. Da wurde gefragt, ob ich nicht auch zu Essen und zu Rezepten. Da habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn ich das mit Herrn Witzigmann machen darf, weil er in der Stadt wohnt. Ich wollte nicht, es ging um eine berühmte Persönlichkeit in Deutschland. Nein, habe ich gesagt, dorthin reise ich nicht jede Woche. In München geht das. Und Herr Witzigmann, ja, aber können wir das? Also ich spreche mit ihm. Und Eckhard war sofort begeistert und hat gesagt, okay, dann rede ich mal mit denen darüber, was sie so sich vorstellen und bezahlen die auch was. Naja, sei Taschengeld, bei dir bezahlen sie natürlich ein bisschen mehr, aber schauen wir mal. Er hat es dann bekommen, was er sich vorgestellt hat und So wurden wir ein Team über viele Jahre und das wurde eine sehr erfolgreiche Kolumne, der man heute, glaube ich, noch nachweint. Und ja, so hat sich dann Stück für Stück ergeben, dass ich wollte gar nicht schreiben. Ich bin der Meinung, ich bin keine Journalistin, habe das auch nie gelernt und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber das war so geliebt und so geschätzt, dass ich aus dieser Sache nicht mehr rausgekommen bin. Und eben aus ein paar Kolumnen, irgendwann ist ein Buch daraus gemacht worden, kam ein Verleger zu mir, machen wir nicht. Und dann habe ich 500 Weine unter 20 D-Mark angefangen zu schreiben. Das war wiederum ein Bombenerfolg, weil das hat vorher auch noch niemand gemacht. Und so kam ich dann irgendwie auch auf den Weg, ja, immer irgendwo die Erste zu sein, etwas gemacht zu haben, was noch keiner gemacht hat. Und so ergab eben eins das andere und ja, es wurde immer noch mehr und noch mehr Arbeit. Und ich musste dann wirklich irgendwann auch mal die Reißleine ziehen. Und dann bin ich dann zum Verlag gegangen bei der Süddeutschen und gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Irgendwo wird es zu viel und bevor ich es schlecht mache, mache ich es lieber gar nicht mehr. Das kam jetzt nicht so gut an. Man hat mir das wirklich übel genommen, weil ich scheinbar auch die Erste war, die dann eine so erfolgreiche Geschichte aufhört. Einfach so. Nein, es war nicht einfach so. Aber ja, im Nachhinein habe ich es auch bereut, dass ich das gemacht habe, aber ich konnte es einfach nicht. Und dann habe ich da aufgehört. Das Buch war sehr erfolgreich. Es wurde ja weiter dann geführt, aber eben nicht auf diese Art. Und so kam halt wieder was Neues dazu und ja, das hat dann meinen Lebensalltag 20 Jahre im Tandris und hier in der Stadt München als Sommelier begleitet und da kamen dann viele neue Dinge auf in der Sommellerie, ja, die halt im Laufe der Zeit in der Entwicklung kommen, so wie sie auch die Weinbranche dann entwickelt hat. In Deutschland ist ja vieles dann dazugekommen, dass man wirklich stolz war zu sagen, ich reise nach Frankreich und nehme den Kollegen dann einen deutschen Wein mit. Und als ich dann mal einen deutschen Rotwein mitgebracht habe, boah, c'est pas possible pour là, un vin rouge, un allemand, un pinot noir, oh là là, c'est bon. Also ruft mich an, wenn dir der Wein gefallen hat, wenn nicht, dann ich nichts höre. Ist auch okay. Aber ich habe vieles gehört und war dann stolz darauf und das natürlich auch beibehalten, die deutschen Winzer im Ausland immer wieder vorzustellen und ihnen eine Chance zu geben. Oft bin ich irgendwo gewesen, wo dann zufälligerweise auch einer da gewesen ist. Die sind natürlich in dieser Zeit, ja in den 90er Jahren und 2000, gereist durch die ganze Welt und haben geguckt, wie es die anderen machen und dazugelernt. Das finde ich auch ganz wunderbar und sie haben von ihren Eltern die Betriebe übernommen und die Verantwortung übernommen. Und jetzt sehe ich heute den nächsten Schritt in der Entwicklung schon wieder, dass die Kinder derer, die mir Wein vorgestellt haben, wie zum Beispiel eben Wilhelm Haag und der J.J. Brüm, die sind heute ganz einfach meine Lehrmeister in Sachen Riesling gewesen, die mir gesagt haben, wo es mit Riesling lang geht, was ich nicht so verstanden habe. Der Wilhelm Haag ist stolz darauf gewesen, sein Leben lang, Herr Gott hab ihn selig, er hat gesagt, dir habe es Riesling trinken beigebracht. Und der Senior Brüm freut sich heute noch, wenn ich ins Weingut komme. Und seine Tochter, die Frau Dr. Katharina, die dann sagt, heute kommt Paula. Dann sagt er, aber da komme ich auch. Und trinken dann so ein Glas zusammen. Darauf bin ich schon stolz, weil das ist etwas, was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist, dass Menschen, mit denen ich mein Leben lang zu tun hatte, ich ihnen dafür dankbar bin, dass sie sich aber auch freuen, dass ich sie so persönlich sehr schätze und nicht nur ihre Weine mag, sondern sie eben auch als Mensch und als Persönlichkeit. Das ist etwas, was man in der Gastronomie lernen kann, pflegen kann und weitergeben kann. Und das ist auch ein Grund, warum ich der Meinung bin, es ist etwas ganz Besonderes, in der Gastronomie arbeiten zu können und zu dürfen. Viele haben ja auch bei mir, meinen Elternhaus, ich komme aus dem Kuhdorf mit 300 Seelen, die denken ja, Kellnerin, na, was ist das denn? Da bist du ja nichts anderes als ein begehrenswertes Objekt gewesen, dem man so, wenn sie ein Glas Bier oder ein Glas Wein serviert hat, mal auf den Schenkel oder den Popo klopfen konnte. Das war damals schon auch so, was man nicht unter den Tisch kehren kann. Ja, damals konnte man denen keine runterhauen oder sagen Hallo oder sie anzeigen, wie solche Dinge ja heute nicht alltäglich sind, aber doch zumindest mal in der Öffentlichkeit bekannt ist, wo man schon angezeigt worden ist als derjenige, der das gemacht hat. Ich bin danach halt weggegangen und habe versucht, das weiterzusuchen. Und okay war es ja, aber ich habe in diesem Beruf nie etwas Negatives gesehen. Nie, dass ich irgendwie etwas als Beruf ausübe, was nicht ehrenwert wäre. Sondern ich bin mir schon so vorgekommen, dass ich etwas Wertvolles und etwas Wichtiges verrichte und aus Arbeit mache, weil ich habe es von ganzem Herzen gemacht, mit Freude und mit Leidenschaft. Und ich habe auch gespürt, wie das angenommen worden ist. Und ich glaube, das ist auch heute noch so. Ich glaube sehr wohl, dass der Gast in der heutigen Zeit in der Gastronomie es zu schätzen weiß, wenn er gut, freundlich und auch fachmännisch bedient wird. Und es ist überhaupt gar keine Schande, jemand zu sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, ich bin die erste Woche hier, ich bin das erste halbe Jahr da, eine Ente tranchieren kann ich noch nicht. Nein, ich habe noch nie eine Flasche Wein aufgemacht. Ich muss erst mal noch üben. Darf ich das mal? Ja, natürlich dürfen Sie das. Ja, jetzt gibt es Schraubverschluss. Ja, aber einen mit Korkenzieher habe ich noch nie. Kriege ich da vielleicht Ihren Korkenzieher? Oder ganz klar, wenn man den Leuten das zeigt und ihnen überzeugend beibringt, die sind ja auch glücklich. Ich unterrichte bei der Industrie- und Handelskammer nämlich auch die Prüfungen der Sommeliers ab. Ich kann Ihnen sagen, die sind Ihnen dankbar dafür, was sie ihnen zeigen, was sie ihnen beibringen. Ich unterrichte an der Volkshochschule und spüre, wie die Leute sich für Wein interessieren und wie dankbar sie sind, dass man ihnen das sagt. Dafür muss man wirklich auch, ich meine schon, etwas mitbringen, um es den Leuten verständlich zu zeigen und überzeugend zu zeigen, einem Gast überzeugend einen Wein zu erklären und ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht ein Anfänger ist, was er da jetzt trinkt, oder keine Ahnung hat von dem. Das Wichtigste ist, dass man sich in das Gegenüber versucht hineinzuversetzen und dann seine Sprache zu sprechen. Klar ist das ein psychologischer Pas, den man nicht von heute auf morgen lernt. Aber wenn man will, kann man das lernen. Und wenn man den Menschen ins Gesicht schaut, weiß man beim Probieren, er liebt den Wein nicht, er ist irritiert. Er ist begeistert, er ist neugierig, das schmeckt ihm überhaupt gar nicht. Dann muss man nicht so tun, als wäre das der beste Wein der Welt, weil es tatsächlich ist, sondern da muss man genau an sich arbeiten und sich daran erinnern, wie hat denn dir dein erster Rotwein aus Bordeaux geschmeckt, Mouton Rothschild 1975. Bin nach Hause gegangen und habe gesagt, Mutter, der schmeckt wie Essig, das kannst du nicht trinken. Wie, was? Ja, du hast ja keine Ahnung, das kann ja nicht sein. Genau so geht es und da muss man halt schon auch Verständnis aufbringen. Und so, glaube ich, können wir, das ist unsere Aufgabe, es ist ein Lehrauftrag, den jungen Leuten heute das zeigen, was das für ein tolles Berufsfeld ist, in der Gastronomie arbeiten zu können. Sei das im Service, als Kellner, als Bedienung, Servicepersonal oder einfach eben auch dann im Lauf der Zeit, man hat das Kellnern und Bedienen gelernt, das Arbeiten am Gast, wenn man sich spezialisiert auf den Wein. Und dann kommt eben der Sommelier letztendlich aus diesem Berufsbild heraus, aber er hat vorher alles gelernt, was da dazugehört. Und das ist eine Grundausbildung im Service.
Du hast jetzt schon viel über auch die Zusammenarbeit und die Partnerschaften auch mit Winzern und Weingütern gesprochen, auch Freundschaften und Dinge, die sich da über die vielen Jahre entwickelt haben. Du hast in deiner Laufbahn ja aber auch teilweise sehr lange mit absoluten Spitzenköchen zusammengearbeitet.
Zum Glück, ja.
Und worüber man ja oft gar nicht so viel spricht oder zumindest findet man da immer so gar nicht viel darüber, wie denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Sommelier, Sommelier und dem Küchenteam tatsächlich dann auch in der Praxis aussieht. Also wie viel Abstimmung da auch gerade bei der Erstellung von Menüs stattfindet, wie man sich das auch vorstellen kann. Kannst du da so ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, da fange ich mal ganz kurz daran oder damit an, dass ich glücklich war, Als ich vom Fiktoren-Restaurant in Düsseldorf nach München gekommen bin und Hans Haas, Chef, der neue Chef in der Küche war, weil ich mir sicher war, dass mir das mit Heinz Winkler nicht gelungen wäre. Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Es gibt viele Köche, die können es mit Sommeliers. Es gibt aber auch viele Sommeliers, die können es nicht mit Köchen. Also es ist immer eine gegenseitige Frage. Ich kann da nur dazu sagen, ich habe mit Hans Haas ein Riesenglück gehabt, der mit mir eine Zusammenarbeit praktiziert hat, wo wir beide eine Win-Win-Situation hatten. Ich habe ihn Weine probieren lassen, damit er sich vorstellen konnte, wie die schmecken, wozu er kocht. Und er hat mich immer alles probieren lassen, was er gekocht hat. Er hat verstanden, dass wenn ich zu einem Wein irgendeine Soße brauche, ein Gericht brauche, dass er der Gewinner ist, wenn er das so exakt wie möglich versteht und praktiziert, darauf hinzukochen, sich darauf einzulassen. Und das ist natürlich eine Persönlichkeitsfrage. Das kann man nicht mit jedem Koch machen. Es war damals eine Zeit, die auch begonnen hat, wo Sommeliers mit den Köchen zusammen versucht haben zu arbeiten. Und für mich war es, wie gesagt, mit Hans Haas einfach einfacher und leichter, weil er da offen gewesen ist. Er hat ein Ohr dafür gehabt und auch eben ein Herz, darauf einzugehen. Er war weininteressiert. Er hat von Wein wenig Ahnung gehabt und ich habe ihm mal ein Weinsammelsurium, was sein Privateigentum war, sozusagen in die Küche gebracht und in den Kochtopf geschüttet. Er war total schockiert, aber er hat es natürlich auch verstanden. Nachdem ich ihm eine Flasche aufgemacht habe, gesagt, das können Sie nicht mehr trinken, das kommt in den Kochtopf und Fall ist erledigt. Also das war schon sehr lustig, aber er war da wirklich offen. Und das hat es mir erleichtert und ich kann mit Stolz heute sagen, dass ich in der Tat angefangen habe, in Deutschland diese sogenannten Weinmenüs zu kreieren. Das bedeutet, Weine glasweise zu servieren in Verbindung mit einer Speise im Menü. Das heißt aber auch, dass ich etwas gemacht habe, was ich heute immer wieder bemängle und nicht so gut finde. Und manche behaupten Dinge, die gar nicht wahr sind, so, naja, dafür wird ja immer dann der Wein verwendet oder einer, den der weg muss, der schon als Kellerleiche da rumliegt und. Nein, das unterstelle ich niemand. Ich muss aber auch dazu sagen, selbst ich bin in der Situation gewesen, wo ich nach Wirtschaftlichkeit gearbeitet habe. Selbstverständlich waren da Weine dabei, die keinen Zugang gefunden haben zum Kunden im Restaurant, weil sie entweder zu günstig oder auch zu teuer waren oder einfach zu unbekannt gewesen sind für Kundschaft. Und wie verkauft man die? Indem man sie offen serviert und sie zu einem Gericht empfiehlt, wozu sie passen. Das habe ich angefangen und habe aber anstelle eines Pauschalpreises Glas für Glas offen mit einem Preis auf der Menükarte. Sprich, jedes Gericht hat eine Weinbegleitung gehabt und dann die Menge 0,1 10 Euro. Beim nächsten Gericht 0,1 14 Euro. Beim nächsten wieder und dann kam ja dann auch immer die Frage auf, der Monsieur hat sich zurücklehnen können, Madame ist sehr häufig gefahren und dann die Frage, ja, einen von denen würde ich jetzt gerne trinken, ein Glas zu allen Gängen. Das war ja dann möglich. Entweder sie trinkt rot oder sie trinkt weiß, aber sie hat dann gesehen, was das kostet und er hat dann sagen können, okay, ich trinke alle. Und wenn sie dann doch noch was wollte, war das doch möglich. Und so habe ich einen sehr großen Zuspruch bekommen, Wein bei der Glas zu verkaufen, glasweise, und dem Herr Eichbauer Senior die Sorge zu nehmen, dass ich 0,75 Liter Flaschen geöffnet habe, weil sie davor ja nur aus Literflaschen serviert haben, angefangen mal von Edelzwicker und Co. Meine Güte, wie schrecklich. Aber das konnte man ja dann besser rechnen. Ich war die Erste, die im First Class Restaurant das gesamte Restaurant hat mit Gläsern eindecken lassen, die einen Eichstrich hatten. Das war ein Fauxpas. Ein Glas mit Eichstrich. Sind Sie verrückt? Das kann man doch nicht machen. Sag ich doch, wenn das Gesetz ist, dass wenn ich ein Glas Wein serviere, muss der Gast sehen, welche Einheit das ist, welche Menge. Dann steht da 0,1 dran und dann steht auch unten der Produzent. Da war natürlich auch noch ein Name dort. Dann hat man gesehen, aha, das ist 0,1 und das ist 0,2. Riedelgläser. Das ganze Restaurant. Die Frau Riedel ist fast verrückt geworden. Wie Herr Eichbauer kommt und sagt, ich brauche alle Gläser mit Eichstrich. Ja, wieso das denn? Ja, Frau Busch macht jetzt glasweise alles. Nein, sie macht nicht alles glasweise, aber sie serviert Weine glasweise. Und wenn der Gesetzgeber da an der Tür steht und sagt, hallo, Sie servieren glasweise Wein, ja, dann müssen Sie doch aber auch. Ja, hatten wir dann. Und so habe ich alle möglichen Stricke gezogen und Türen aufgemacht, um diesen Wein bei der Glas, diesen offenen Weinausschank zu fördern. Ich werde nie vergessen, dass ich mal einen Journalisten am Tisch hatte, an einem Einzeltisch, der da saß und das gesehen hat. Und er sagt da, ich bin zwar eingeladen heute, weil ich eine Reportage schreiben muss, aber ich fühle mich schon dazu genötigt, jetzt ein Glas Wein zu bestellen auf eigene Rechnung von ihrem offenen Weinausschank. Dort gibt es einen Romane Conti Latage glasweise. 100 Euro oder 99, das habe ich noch nie getrunken. Möchte ich aber trinken. Eine Flasche, unbezahlbar, aber ich möchte es probieren. Liebe Paula, servieren Sie mir ein Glas auf eigene Rechnung. Extra separat. Und mein Menü und mein Auftrag mache ich hier weiter. Aber das möchte ich haben. Sehen Sie, Sie haben Angst gehabt, Herr Eichbauer, dass wir diese Weine nicht glasweise servieren können. Es gibt Menschen, sogar Journalisten, die normalerweise im Auftrag ihres Arbeitgebers natürlich jetzt umsonst für uns betrachtet im Restaurant essen dürfen. Die meisten waren ja immer eingeladen. Das wusste der auch, dass er vermutlich keine Rechnung kriegt. Aber das wollte er dann doch dem Inhaber des Restaurants nicht zumuten, sagt, Frau Busch, ich möchte eine separate Rechnung. Und so war eindeutig klar der Erfolg für mich gesprochen, dass dieser Wunsch vorhanden ist, meine aus 0,75 Liter Flaschen edlen Herkünften, edlen Winzern, edlen Jahrgängen zu trinken und auch zu bezahlen. Und so hat das glasweise Weintrinken im Tantris begonnen und Furore gemacht und wird heute nach wie vor als solches gepflegt. Ich meine, wenn wer behauptet, wo was dazu passt, ist es eine sehr persönliche Angelegenheit. Natürlich gibt es Parameter, warum was zu was passt. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami sind ja die Grundtendenzen, Geschmacksrichtungen. Und darum herum kann man vieles kreieren und verbinden und harmonisieren, Harmonien präsentieren, Balancen oder Gegensätze. Ist alles wunderbar. Ich liebe auch Butterbrezel mit Marmelade obendrauf. Meine Mutter war der Meinung, ich hätte einen Vogel. Mir schmeckte das damals und mir schmeckt das heute noch. Und so akzeptiere ich auch gerne und versuche, was meine Kollegen heute immer noch kreieren, machen und probieren und der Meinung sind, dass das toll ist. Diese Chance muss man jedem geben. Ich habe sie von den Gästen damals bekommen. Ich fand es auch ganz toll, dass man das machen kann heute noch. Man muss aber eines wissen. Demjenigen, der das essen und trinken muss, muss man schon die Freiheit lassen, zu sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und dieses, das schmeckt mir überhaupt nicht, das hören viele nicht so gerne und gehen damit um, als wäre es eine Majestätsbeleidigung. Das ist nicht korrekt. Man ist viel schlauer und tut sich besser daran, wenn man die Meinung des Gegenüber auch akzeptiert und sich darauf einlässt, dass man durchaus auch Widerspruch annehmen muss und gesagt bekommt, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Immer noch ist es ja so, dass ein Gast der Zahlende ist und wir als Restaurateure oder Sommeliers nur Gastgeber sind. Und da heißt es, man ist in einem Gasthaus und wie man sich dem Gast zu benehmen hat, das lernt man ja schon in der Grundschule oder vielleicht auch schon im Kindergarten. Und das haben viele verlernt oder nicht mehr gelernt. Das finde ich wiederum sehr bedauerlich. Und darauf möchte ich hinweisen, dass man sich dessen vielleicht ein bisschen mehr besinnt. Wir sind nicht in einem Restaurant, sondern sind immer noch in einem Gasthaus. das als Restaurant unter anderem als Synonym auch bezeichnet wird. Aber wenn man sich dessen bewusst wird, wird man sich schnell auch klar, was man für eine Aufgabe und Mission hat. Und dann verstehen Leute vielleicht auch wieder viel mehr und deutlicher, warum man sich für so etwas begeistern kann. Weil wenn du davon ausgehst, dass du morgen Gäste hast oder heute Abend, weißt du ganz genau, entweder sind es Geschäftsleute und du sagst zu deiner Frau, um Gottes Willen, heute kommt der Meier und der Schuster und die Frau Dings da, muss das sein? Ja, das muss sein, Daniel, weil, okay, trotzdem bist du zu denen liebenswürdig, freundlich und nett, auch wenn du dann sagst, ach was, heute Abend kommt die Paula, wunderbar, und der Hans kommt auch noch mit, ach, das wird wieder ein schöner Abend. Nicht so viel Theater drumherum oder vielleicht erst recht, aber weißt du, was wir da alles lernen und probieren können? Und diese Gespräche sind immer so unkompliziert und nett. Das ist klar, aber weißt du, Daniel, in der Gastronomie bin ich einfach der Meinung, das weiß man von vornherein. Darauf lässt man sich ein. Wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich in einer Praxis sitze, sehe ich auch, welche unterschiedliche Menschen da kommen. Ist genau das Gleiche wie beim Friseur. Der kann sich das Publikum auch nicht aussuchen. Aber es ist ein sogenanntes Dienstleistungsgewerbe. Und da hat man sich darauf einzulassen, wer vor einem sitzt, wer zu einem kommt und wer meine Dienstleistung eben in Anspruch nehmen möchte. Und wer das nicht will, der soll sich das überlegen und was anderes machen.
Du hast vorhin gesagt, als du angefangen hast, musstest du dir ganz viele Bücher auch anlesen. Und ja, es war sehr viel in Buchform. Es gab natürlich kein Internet, es gab keine Apps, in denen man einfach mal eben einen Wein einscannen konnte, um zu wissen, wo der herkommt. Heute ist es anders. Heute haben wir, kann ich mein iPhone in die Hand nehmen, diese Flasche, die wir hier haben, einscannen und ich weiß gleich relativ viel darüber. Wie siehst du denn diese Entwicklung und was macht das auch mit sozusagen deinem Berufsfeld? Freut es dich auf der einen Seite, weil die Leute sich heute vielleicht mehr mit Wein auseinandersetzen und mit dem auseinandersetzen, was sie trinken? Oder ja, ärgerst du dich vielleicht manchmal, weil auf einmal jeder meint, er ist selbst Sommelier?
Ich kann schon zugeben, dass mich so etwas manchmal ärgert, aber nur in dem Sinne, wenn es um Besserwisserei geht. Ich finde es ganz toll, dass es diese Technik gibt, sich schnell über etwas zu informieren, um einen Wein. Ich finde es eine tolle Möglichkeit, wenn ich jetzt mein Handy nehme, dieses Etikett fotografiere und auf Weinsearch oder Vino oder nachgucken kann, was ist das für ein Wein. Ich kann mich an die ersten Jahre im Tantris erinnern, wie Herr Eichbauer gesagt hat, ja, bei Weinpreiskalkulation, das mit den Handys, das ist jetzt ja, damals hieß das einfach nur mobiles Telefon, ist es ja jetzt nicht so einfach, die Weinpreise so zu kalkulieren, dass die das nicht wissen. Da sage ich, Herr Eichbauer, ich habe vor Jahren schon unsere Weinpreise der Situation angepasst, die wir erklären und vertreten können. Es ist ein Restaurant in dieser Größe, es ist ein Restaurant in dieser Preisklasse, es ist ein Restaurant mit der Qualität an Speisen, es ist ein Restaurant mit einem Weinkeller von zigtausend Flaschen, es ist ein Restaurant mit einer Weinfachberatung und das bin ich. Ich arbeite nicht umsonst, ich habe hier auch ein Gehalt. Ich stehe auch auf der Payroll und so weiter und so fort. Und wenn das jemand das nicht wert ist, in der Kalkulation einer Flasche, dass der feststellt, die haben sie mal 3 kalkuliert, die haben sie mal 2 kalkuliert, die haben sie ja nur mit 100% Aufschlag kalkuliert. Und die haben sie mit 500% kalkuliert. Ja, sagt er. Und wie erklären Sie das? Sagt, das ist ganz einfach. Eine Flasche Wein für 5 D-Mark oder für 5 Euro, die muss ich anders da kalkulieren, weil ich habe es in der Schule gelernt, zu rechnen, was kostet der Stuhl jeden Tag. Mit allen Kosten, die dieses Restaurant produziert, ohne dass da einer drauf sitzt. Und das zu multiplizieren und dann wiederum zu definieren, zu subtrahieren, zu teilen, zu sagen, also, der Stuhl kostet mich pro Tag so und so viel mit allen Kosten, die wir haben. Wie viele Stühle sind belegt? Keiner oder einer. Wie viele Flaschen Wein habe ich im Keller? Habe ich alles mitkalkuliert? Also das kommt auf diese Flasche drauf. Ob man mir gesagt hat, das ist mal 5 kalkuliert oder nur mal 1, es ist vollkommen unwichtig. Es bedeutet, wir müssen für diese Flasche, die wir eingekauft haben, für 5 Euro, müssen wir 45 nehmen. Und wenn der Gast das nicht bezahlen möchte, dann können wir immer noch eine Weinpauschale, ein Weinmenü machen, wo sie Wein trinken können, so viel wie sie wollen. Wie meinen Sie das? Ja, sage ich. Schauen Sie, nehmen wir Samstagmittag ein Menü, das hat 3 Gänge oder 4, 4 Gänge. Da machen wir einen Weißwein zur Vorspeise und zum Fischgang. Dann machen wir einen Rotwein zum Hauptgang. Dann machen wir einen Süßwein zum Dessert. Dann nehmen wir eine Weinpauschale. Da schreiben wir gar nicht drauf 0,1, sondern da steht Weinpauschale, zack. Und dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Vielleicht schreiben wir auch 0,1 drauf und servieren dann 0,2, auch wenn da nur 0,1 steht. Ja, das wäre mir sympathischer. Weil dann kann einer 2 oder 3 Gläser trinken, dann weiß er aber, dass wenn mehr als 1 trinkt, hat er das von Ihnen quasi geschenkt gekriegt. Das gibt eine andere Wertigkeit. Ja, Herr Eichbauer, das machen wir so. Und so haben wir das gemacht. Du glaubst es nicht, wie das eingeschlagen hat. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Plötzlich waren wir Samstagmittag, war das Restaurant immer voll. Warum? Weil die Leute festgestellt haben, Paula ist so großzügig, sie serviert uns nicht ein Glas, sondern 2 Gläser, 3 Gläser. Aber Paula hat auch einen Wein eingekauft, der hat 5 und 8 D-Mark oder 5 und 8 Euro gekostet. Da war mir das völlig wurscht, ob der am Samstagmittag die Flasche ausgetrunken hat oder nicht. Er hat mit seinem Menüpreis auf jeden Fall die ganze Flasche bezahlt. In jedem Fall. Und alles andere war zusätzlich. Aber weißt du, der hat ja Frau mitgebracht und Freunde mitgebracht. Und die kamen nächsten Samstag wieder. Und von Mund zu Mund wurde das weitergetragen. Das Restaurant Tantris war am Freitag, Samstag, Mittag meistens belegt. Mittags mit 100 Kuvert. Wenn du an die Weihnachtszeit, sprich November, Dezember gedacht hast, hast du Wochen voraus reservieren müssen, weil ausgebucht war. In einem Restaurant dieser Klasse. Wir haben einen riesen Umsätze gemacht. Wir haben arbeiten müssen wie die Bekloppten. Ich habe hunderte, tausende von Flaschen Wein gekauft und verkauft in diesem Preisniveau. Und die Leute haben gesehen, was die Flasche kostet. Die sind dann hinterher hingegangen und haben die versucht zu kaufen. Ich war aber in der ganzen Welt unterwegs. Ob das jetzt Peru gewesen ist, Uruguay, Paraguay, ob das Argentinien war, Südafrika oder eben nur in Frankreich oder nur in Italien, in Spanien. Ich war unterwegs, um das Neueste zu finden, mit Importeuren zu sprechen, die das hatten oder habe es dann auch mal selber importiert. Und die Leute waren glücklich mit Weinen, die sie noch nicht kannten, etwas Neues zu entdecken. Weine, die wieder alte Freunde waren, die sie gekannt haben. Und die Leute haben gern das Geld ausgegeben, aber ich habe niemals den Genuss beschränkt und gesagt, nee, gibt's nicht mehr. Und wenn dann schon mal ein Kellner gekommen ist, Frau Busch, der hat jetzt schon eine ganze Flasche ausgetrunken. Jetzt müsste ich eine neue aufmachen. Ja, sag ich, dann mach ich eine neue auf. Was, er hat schon eine ganze Flasche? Ja, und seine Frau auch. Naja, dann sagst du, jetzt gehst du hin und sagst, ich habe noch ein Schlückchen in der letzten Flasche. Wenn sie damit glücklich sind, selbstverständlich. Und dann schenkst du das ein und dann wartest du, ob er nochmal bestellt. Und dann sagst du mir Bescheid, dann gehe ich hin. Und so war das Thema geregelt. Der wusste genau, dass er schon einen in der Kanne hatte, dass er mehr als das getrunken hat, was er eigentlich bezahlt hat. Und so ist es halt auch, ja, wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Und ich habe das später dann erfahren, dass sie das eben anders praktiziert haben und mit 0,1 berechnet wurde, wie in Frankreich auch. Das heißt, siehst du, das war der kapitale Fehler, aus dem der Senior Eichbauer gelernt hat. Weil er kam zu mir und hat mir gesagt, in Frankreich macht man das so und so. Da steht, na sag ja, Herr Eichbauer, aber Sie reden von Paris. Sie reden von 2, 3 Sterne-Restaurants in Paris, wir sind in München. Ja, da kann man schon sagen 0,1. Und wenn Sie dann bei dem Gang sind, weil Sie einen guten Zug haben, das Glas leer ist, bevor der Teller leer ist, ja, dass man Ihnen dann nachschenken muss, ist schon klar. Dass die Ihnen das berechnen, ja, okay. Ja, das ist nicht die gute Praxis. Ich hätte ein halbes Glas umsonst eingeschenkt und hätte mich nochmal an den Tisch bitten lassen. Und so war es bei uns und das ist wunderbar gelaufen. Und heute macht man das halt ein bisschen anders.
Vielleicht zum Abschluss nochmal so eine kleine Reise durch die Welt. Du warst ja wahnsinnig viel unterwegs, hast du gerade auch schon gesagt. Du hast viel gesehen von der Welt. Und du hast auch erzählt, am Anfang haben die Leute vor allem nach Frankreich geschaut, dann haben sie irgendwann nach Italien, dann kam irgendwann Deutschland. Wenn du heute so auf die Welt schaust und alles, was du entdeckst und siehst, gibt es denn Regionen, wo du sagen würdest, die sind nach wie vor völlig unterbelichtet aus unserer Wahrnehmung, also wo eigentlich richtig viel Potenzial ist, was wir manchmal gar nicht sehen oder viel zu wenig ernst nehmen?
Also ich finde, unsere Nachbarn im Sinne vom Osten werden weniger beachtet, werden auch belächelt. Die Weinwelt darfst du jetzt nicht ganz falsch verstehen, aber sie ist schon enorm groß. Früher in diesen 90er Jahren, 80er und 90er Jahren, bestand die Weinwelt ja zuerst einmal aus Frankreich, auch wie die Küche. Die Franzosen haben ja nicht geglaubt, dass es Köche in Deutschland gibt, die kochen können. Ja, Eckhard Witzigmann, der erste Mann, der 3 Sterne bekommen hat in Deutschland, das war ja eine Pilgerstätte, ja. Hans Haas hat bei ihm gekocht, der erzählt das heute noch. Im Elsass, die Häberlins, die waren ja noch in diese Historiengeschichte gut eingebunden. Die erklärten uns das auch. Also wenn man in Deutschland überhaupt einen nicht französischen Wein getrunken hat, hat man einen Elsässer Wein getrunken, ja. Aber bis man endlich auf deutschen Wein sich hat verlassen können, das hat halt lange gedauert. Und die deutschen Köche waren schon dem Weinwunder Deutschland voraus, das muss man auch sagen. Aber dann kam eben das Fernsehen dazu, ja, dass man von Weingut zu Weingut gereist ist. Da gab es ja diesen berühmten Film- und Weinemacher, den Reisenden, der jedes Wochenende von Weingut zu Weingut gefahren ist und daraus eine Serie gemacht hat. Er war sich selber wichtiger mit seinem Auto als eigentlich die Winzer. Okay, aber trotzdem hat es der Weinbranche gut getan. Und so kam der Wein erst nach und nach wie ein Rattenschwanz hinter der großen Küche, sprich hinter den großen Köchen aus Deutschland dazu. Aber es blieb dann nicht bei Deutschland. Man hat dann sehr schnell als Gast die Forderung gestellt, Frau Bosch, wie war der Urlaub? Nein, ich sage, war nicht im Urlaub. Ich war auf der Vinitaly. Ah, was haben Sie Neues mitgebracht? Ja, noch nicht, aber. Ja, wie war Ihr Urlaub? Nein, ich war nicht in Urlaub. Ich war in Wien. Ich war auf Vinova. Ah, Weinmesse, was haben Sie mitgebracht? Die Leute wurden neugierig und neugieriger und wissbegierig und hungrig und waren natürlich auf Menschen wie mich angewiesen im Restaurant oder auf die Presse, die ja dann schon stark angefangen hat, sich mit dem Thema Wein auch zu beschäftigen, dass sie immer Neues erfahren haben. Und da gibt es so einen Club, so eine Anzahl von Menschen, die eben dem Genuss sehr zugetan waren. Gott sei Dank. Und das waren die Gourmet-Reisenden, die nicht nur in der ganzen Welt herumgereist sind, sondern wenn sie zu Hause geblieben sind, eben von den Köchen und Sommeliers, wissen wollten, was angesagt ist. Und so haben die plötzlich Hummer, Gänseleber und Kaviar gegessen. Und so haben die eben nach Chablis und nach Parfumé und nach Sancerre sich Frau und Frau Bosch erzählen lassen, es gibt da auch noch dies, es gibt noch das und es gibt eben einen Riesling von und es gibt einen Silvaner von und einen Weißburgunder und einen Sauvignon Blanc aus der Steiermark und es gibt einen Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Ich war in Südafrika und habe ihm gesagt, wissen Sie, es gibt Sauvignon Blancs hier in Südafrika, die sind einiges preiswerter als das, was wir aus der Steiermark schon seit Jahren kennen. Also ich musste ständig in der Weinwelt herumreisen, um eben auf der Jagd nach Neuem auch dem wissbegierigen Gast sozusagen etwas zu geben, was ihn als Wissenden im Kreis seiner Freunde dargestellt hat. Deswegen habe ich ihn an mich gebunden, dass der immer wieder, müssen wir wieder zu Paula, müssen wir mal gucken, was Neues gibt. Das war ganz klar, man ist ins Tandris nicht nur gegangen wegen der Küche. Wenn ich jetzt sage nicht nur, meine ich das nicht negativ. Aber ich habe es schon geschickt verstanden, ohne darüber nachzudenken, einfach vom Gefühl her, die Leute dafür zu interessieren, dass sie dahergekommen sind und was Neues erfahren wollten. Und so, glaube ich, war auch diese Symbiose und diese Zusammenarbeit eine Harmonie, ohne dass das dem Gast irgendwie aufdringlich vorgekommen wäre, sondern das war für den selbstverständlich, was trinken wir dazu? Diese Frage habe ich mit 1000 verschiedenen Flaschen Wein beantworten können. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht empfohlen, was ich im Keller hatte. Ah, da liegen noch 3 Flaschen in dem Regal da unten. Da will ich jetzt auch mal was anderes nehmen. Aber wenn ich den Winzer endlich los wäre, dann könnte ich ja, dann darf ich was Neues nehmen. Und wenn ich von dem diese eine einzige Flasche los werde, dann auch. Nein, ich habe die Frage gestellt, was möchten Sie trinken? Ja, was wir trinken zu Hause, das wollen wir jetzt nicht hier. Hier wollen wir was Neues. Dann sage ich, genau deswegen frage ich. Aber wenn Sie mir sagen, was Sie zu Hause so trinken, was Sie mögen, was Ihr Alltag ist, dann weiß ich, dass ich Ihnen was Ähnliches bieten kann, aber nicht weltfremd, dass ich Sie peu à peu von dieser Sache, von einer Stufe auf die nächste bringe. Ja, und dann kommt dann so eine Geschichte heraus am Ende, die man auch sanft behandeln muss und eben dementsprechend, ohne dass man gleich rausgeschmissen wird. Ja, meine Frau, sie möchte gerne einen wunderbaren Weißwein trinken. Sie möchte alles plus kein Chardonnay. Aber sie möchte keinen deutschen Wein. Sie möchte auch, am liebsten möchte sie gerne Frankreich. Was hätten Sie denn da anzubieten? Ja, wunderbar, ist überhaupt gar kein Problem. Wir können einen wunderbaren Pouilly machen von oder einen Sancerre. Oder wir könnten mal ganz in den Süden reisen und einen Sauvignon Blanc nehmen. Na, also ehrlich gesagt, Sauvignon Blanc mag sie nicht so gern. Ja, dann könnten wir ja. Und dies und das und jenes. Am Ende kam heraus, na, wissen Sie, im Grunde genommen kennt sie das nicht. Sie schüttelt immer den Kopf. Wollen wir vielleicht nicht lieber doch einen Chablis trinken? Den kennt sie. Haben Sie das auch im Haus? Gut, sage ich, ja, Chablis habe ich auch im Haus. Aber wissen Sie, das ist schon paradox, dass Sie darüber nicht informiert sind, ist mir klar. Weil die Franzosen sind ja schon ganz schön ein gemeines, schlaues Volk. Die verkaufen ihnen Wein, ohne dass sie wissen, was da drin ist. Wieso? Ja, sehen Sie, jetzt trinken sie schon ewige Zeiten Chablis und wissen überhaupt nicht, was da für eine Rebsorte drin ist. Na, wieso, sagt sie. Albert, wieso weißt du nicht, was da drinnen ist? Sagt er, ja, Susanne, steht ja nicht auf der Etikette. Sehen Sie, das ist in Chablis so, das ist in Bordeaux so, das ist in Burgund so. Aber in Burgund gibt's 2 Rebsorten. Spätburgunder, sprich Pinot Noir, für Rotwein und das Übel ist für Weißwein Chardonnay. Das heißt, sie trinken schon seit ewigen Zeiten Chardonnay und wissen es gar nicht. Da sagt sie, siehst, und wenn Chardonnay dann draufsteht, was ist das? Da sage ich, in Frankreich immer die untere Qualitätsstufe. Ja, da bleibe ich doch beim Chablis, mein Schatz. Solche Storys hat man natürlich auch erleben können, gell? Aber wie sage ich es meinen Kindern? Das musste man so verpacken, diese Story hat ihn nie vergessen und wahrscheinlich bei jedem Essen dann erzählt, stell dir mal vor, da serviert mir doch der Hans 20 Jahre lang Chardonnay, ohne zu wissen, dass es Chardonnay ist und ich mag gar keinen.
Eigentlich hast du Storytelling schon lange gemacht, bevor Leute überhaupt darüber gesprochen haben.
Sehr häufig, ja, das stimmt schon. Geschichten erzählen, das ergibt sich sozusagen aus dem Leben im Alltag in der Gastronomie, kannst du dir ja vorstellen, da könntest du Bände füllen. Nicht immer nur solche Geschichten zum Lachen, manchmal auch zum Staunen und Kopfschütteln. Das kann nicht sein, dass sie das da erlebt haben. Weißt du, das ist ja wurscht, ob ich jetzt vom Tantris spreche oder ob ich vom Viktorienrestaurant in Düsseldorf spreche, bei Günter Scherer und selbst im Interkontinental in Köln. Das waren ja meine 3 Lebensstationen als Sommelier. Waren das doch besondere Restaurants und auch mit besonderen Gästen. Und was die sich so alles leisten und geleistet haben in ihrem Leben, das möchte man nicht glauben. Und mein Elternhaus war ein einfaches Elternhaus, aber die Storys, die ich meiner Mutter teilweise erzählt habe, das konnte sie nicht glauben. Und wenn ich es dir erzählen würde, das würdest du auch nicht glauben. Und so mancher hat mich schon gebeten, darüber ein Buch zu schreiben. Aber solange die Leute leben, käme ich in Teufelsküche, wenn ich das tun würde. Deswegen geht das nicht.
Das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich danke dir sehr für die Zeit und dass wir da so ein bisschen mehr über dein Leben, über deine Leidenschaft und über Weinen lernen durften.
Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank, Daniel, dass ich zu Gast sein durfte in diesem Podcast und mal wieder aus meinem Leben erzählen durfte, das mich ja nun doch sehr glücklich macht und erfüllt hat.
Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.